Was war das, Fritz? Gell? Weißt du, ich fühle mich heute Morgen so ein bisschen betrügt, denke ich, schon so eine ganz betrügte Atmosphäre, war auch beim Bernhard, dann denke ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich müde bin heute Morgen, könnte ja auch sein, deswegen so, geht's euch gut? Gucken wir in die Gesichter rein. Ja, frisch Geburtstag feiert Rebecca, gell? Happy Birthday to you, neun Tag nachträglich, gell? Ja, manchmal poppt mein Church-Stuhl auf, manchmal nicht, wann wer wie wo was Geburtstag hat, aber freue mich, dass ihr da seid, an alle, wo daheim zugucken, auch herzlich willkommen. Immer gut, wenn Gott vielfältig spricht. Und ich brauche nur von mich ein kurzes Gebet. Und wenn ihr mitbeten wollt, ist das gut. Und wenn nicht, dürft ihr mich unterstützen. Jesus, ich danke dir. Ja, das ist ein Privileg, ist aber auch Verantwortung, Herr, wenn wir dein Wort austeilen und das bewegen, was du gesagt, wie du gelebt hast. Und ja, ob das was ist, wo wir im Alltag leben, im offenen Mikro, im Lobpreis dir zurufen oder auch es darum geht, dein Wort auszulegen. Ich danke dir dafür, dass alles heute Morgen dazu dient, dass wir dir begegnen. Dass alles dazu dient, dass wir tiefer geprägt werden von dir, von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe. Dass wir immer ein tieferes Verständnis haben von dem, wie du dein Reich gedacht hast. Und unser eigenes Verständnis, das über Jahre geprägt wurde von allem Möglichen, dass du die Wahrheit in uns mit deiner Wahrheit füllst. Und alle schräge Gedanken immer mehr wie aus uns rausschleichen, wie so ein Medikament, das man ausschleicht und deine Wahrheit reinkommt. So wie wir Stress und Lüge ausatmen und die Fülle deines Wortes einatmen, Herr. Und so möchte ich die Predigt sehen, Herr, dass das eigene ausgeatmet wird und dein Lebensatem uns füllt heute Morgen. Amen. Ja, ich freue mich echt über das, was Gott bewegt in seinem Wort, wie Jesus war, auch über das, was er mir heute Morgen für den Gottesdienst aufs Herz gegeben hat. Aber bevor es mich auf die Schnauze schmeißt, bringe ich das Kabel da ein bisschen nach hinten. Sonst fliegt der Kerl über natürlich. Und letzten Sonntag stand hier so ein adretter junger Mann, den ich vorher auch nicht kannte, der Leonard. Wer war denn da? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn nicht, es lohnt sich die Predigt nochmal anzugucken. So ein ungeschliffener roher Diamant, in dem die Liebe und die Leidenschaft Gottes brennt, oder? Also so habe ich ihn erlebt. Und er hatte so eine starke Fokussierung auf Nachfolge. Wie ist es mit der Nachfolge? Was hat Jesus gelehrt darüber? Wie hat er es gelebt? Und wir hatten nachher noch gute Gespräche miteinander. Ich liebe nicht nur sein Herz, das er hatte, wo brennt, sondern auch, hey, lass uns drüber reden. Ich habe gesagt, du hast ziemlich oft das Wort hart verwendet. Und wenn da ein paar Sitze, die auf dem Appellohr hören, haben die Anja halt dazwischen gerufen, dann können wir den Eindruck haben, wow, der Standard von Jesus ist eigentlich unerreichbar. Und das ist schon per se auch. Ja. Guck mal, die Bergpredigt rein, das war eigentlich nur gedacht, um zu zeigen, was am Sinai versprochen habe, wir können das locker halten, Gott, was du da vorschreibst, geht gar nicht. Und im Gespräch mit ihm haben wir gespürt, ja, das ging es ihm auch gar nicht. Also wer das irgendwie in ein falsches Ohr bekommen hat, sein Herz brennt und wir haben uns beide gespürt und getroffen, wo wir gemerkt haben, nur ein Herz, das radikal von der Liebe Jesu ergriffen ist, ist imstande, Jesus so radikal nachzufolgen, wie er das fordert. Das ist niemals ein eigener Leistungsaspekt zu sagen, das ist es und ich darf den Vater nicht mehr begraben oder das und ich bin untauglich für das Reich Gottes. Und mit dem Ohr zu hören, passiert mir ganz schnell. Weiß nicht, wie es euch geht. Und mir ist da wirklich nochmal eins klar geworden. Jesus war vollkommen klar. Wir haben dann gesprochen, statt Wort ist, statt hart ist vielleicht Klarheit, Fokussiertheit. So das, was ihm wichtig war. Zu sagen, Jesus war klar, wenn er über Nachfolge spricht. Da gibt es nicht so Wischiwaschi und trotzdem sind wir alle auf dem Weg. Aber die beste Voraussetzung, um in das hineinzukommen, wie Jesus Nachfolge gedacht hat, ist wirklich ein Herz, das sich von Jesus vollkommen geliebt weiß. Und ich habe so gedacht, Beziehung zu meiner Frau, wenn ich sie radikal liebe von ganzem Herzen, dann werde ich alles dran setzen, um die Beziehung mit ihr aufrechtzuerhalten. Ja? Und jeder, der ihr zu nahe kommt und es gefährdet, der kriegt eine aufs Maul von mir. Ja? Sind Kinder da? Nee. Muss ich mal aufpassen, was ich hier vorne sage. Und das habe ich bei ihm gespürt. Und das ist auch im Leonard sein Herz. Und das habe ich das Wort radikal, ich habe es bewusst heute Morgen genannt. Ja, rechtsradikale Parteien, radikale Christen, das ist so negativ. Aber das Wort radikal, wenn man in den Ursprung reinschaut, da steckt das Wort Wurzel dahinter. Hä? Also jemand, der radikal ist, der ist bis auf die tiefste Wurzel seines Wesens von etwas überzeugt. Das heißt, wenn ich mich von Jesus radikal geliebt weiß, dann bin ich in die tiefste Wurzel meines Seins, fühle ich mich und weiß ich mich von Jesus geliebt. Und wenn das in mir passiert, dann ist es keine Frage, nicht das, was Jesus hier sagt, von ganzem Herzen, auch mit einem radikal geliebten Herzen, ihn radikal mit einer Fokussiertheit und mit einer Klarheit zurückzulieben und das auch in der Nachfolge zu leben. Und das haben wir miteinander bewegt, wir zwei hier vorne noch, und das wollte ich einfach nochmal uns auch ein bisschen mit abholen, weil es geht im Reich Gottes, wo ich heute mit euch den nächsten Schritt gehe, immer um Nachfolge und immer um dieses geliebte Herz, das uns fähig macht, mit der gleichen Liebe Jesus zu lieben und daraus dann auch alles zu leben, was wir als Christen leben. Ja, heute gehen wir wieder rein und das Thema ist eigentlich unendlich. Könnte mir der PowerPointer? Jawohl, genau. In das Königreich Gottes. Angelika war wieder, Monika, nee, du warst nicht dort, Monika Flacht, aber Kingdom Impact. Sie haben das Königreich Gottes voll auf dem Herzen. Da kommt, glaube ich, auch das Bild her von irgendeinem Buch. Und es ist so wichtig, und das liegt mir auf dem Herzen, die Aspekte, die im Königreich Gottes so wirksam sind, tiefer mit euch anzugucken. Und zu Jahresbeginn vor ein paar Wochen war mir der Aspekt wichtig und nur als kleine Brücke zum heutigen Thema, da ging es um die unsichtbare Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt und das muss uns immer wieder bewusst werden. Wenn der Friede Gottes, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, ist nicht von dieser Welt. Es ist schon nicht. Es ist ein unsichtbarer und trotzdem von der Realität her ganz extrem wirksamer Friede. Das spüren wir nicht, aber wenn er da ist, merken wir ihn. Und es ist übernatürlich, unsichtbar. Und der Sitz von unserem Königreich ist nicht hier. Das ist kein Thron, der irgendwo steht im Buckingham Palace oder irgendwo in Berlin in irgendeiner Kuppel, wo irgendwo der Kanzler sitzt, wenn man ab und zu mal sieht. Das ist nicht unser König. Unser Königreich ist ein himmlisches, ewiges, unsichtbares Königreich. Und mit Jesus brach es in diese Welt rein. Und ich finde es ein Vorrecht, dass wir als Gemeinde genau da mittendrin sind. Und dass jeder von uns das Königreich ausbreiten darf, dort wo er lebt. Das bei einer Schatzsuche ist, da fragt nochmal der Sigi, wie das so läuft, wenn man das Königreich Gottes auf die Straße bringt oder am Arbeitsplatz mit Menschen darüber redet, für sie betet. Es ist nicht begrenzt auf diese Räume hier. Und Jesus hat gesagt, wisst ihr, wenn Dämonen durch den Finger Gottes ausgetrieben werden, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch sichtbar. Und es wurde sichtbar mit jeder Heilung. Es war ein Offensichtlichsein vom Reich Gottes, dass eine unsichtbare Wirklichkeit die sichtbare Wirklichkeit verändert. Und das tun wir im Gebet. Und da kommt, Marius, ich muss immer angucken, dann kommt noch Quantenphysik rein, weil Information, die gebündelt ist, ist durch Gebet veränderbar und wirkt sich in der Materie aus. Also seit ich mich mit dem Thema so ganz oberflächlich beschäftige, weiß, was es heißt, wenn Gott spricht und es geschieht, dass durch Wort Materie sich formt. Das war Schöpfung. Oh, du musst da drüber predigen, Marius. Ich bitte dich, mach mal so, dass es alle verstehen, aber ich glaube da fest dran. Und deswegen war mir das Thema am Jahresanfang so wichtig, die unsichtbare Wirklichkeit, die aber dann Wirklichkeit wird. Ah, lade euch ein, einfach euch damit zu beschäftigen. Und dann bete ich immer noch und habe dann letzte Woche, vor ein paar Wochen, das Gebet gesprochen, wie Elisa zu seinem Diener: Herr, öffne ihm die Augen, dass wir diese unsichtbare Wirklichkeit sehen. Weil das ist das, worin wir unseren Halt haben. Mal egal, wie die Wahlen ausgehen, egal, wie das Weltgeschehen sich noch verändert. Ich sage, man braucht eigentlich gar nicht beten. Das steht sowieso drin, die Apokalypse. Aber es wäre der falsche Umkehrschluss. Ich weiß. Okay. Mein heutiger Aspekt zum Thema Kultur im Reich Gottes, da ist mir fast genauso wichtig wie dieser Aspekt von der unsichtbaren Wirklichkeit. In der Kultur steckt eine Denkweise, die dann zur Lebensweise wird. Da steckt eine gewisse Art zu denken dahinter. Und wir gehen jetzt rein in einen ganz unscheinbaren Text. Johannes 1, liebe Liane. die Verse 35 bis 39. Wirklich ein unscheinbarer Text. Und wir lesen sie miteinander, dann schicke ich euch kurz in Kleingruppe, um euch auszutauschen, welcher Aspekt von dem kleinen unscheinbaren Text könnten zum Thema Kultur im Reich Gottes heute Morgen denn vielleicht wichtig sein. Und dann bekommt ihr noch ein paar Infos mit mir. Und es Johannes 1, wir sind mittendrin, wo Jesus seine Jünger beruft. Ich habe die neue Genfer, nicht das neue Leben. Deswegen hört sich das dann anders an, wie am 16. Februar bei der Liane. Und da steht Folgendes. Am nächsten Tag stand Johannes der Täufer wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Mal ein bisschen ein Break. Also ein Aspekt im Reich Gottes, Kultur wäre, wenn ein Jünger von einem Meister zum nächsten geht, wird der Meister nicht eifersüchtig, weil er zum nächsten geht und jammert ihn hinterher, warum rennt er jetzt dem nach, warum kommt er nicht in meine Gemeinde, jetzt folgt er Jesus nach, ich bin da auch Johannes der Täufer. Aber um das geht es heute Morgen nicht. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass es hier so unscheinbar rauszulesen ist, dass die vom Johannes zum Jesus praktisch übergewandert sind. Parteipolitische Umfrage würde hier das als Überläufer nennen. Johannes wusste, die gehen zu dem wahren Meister und er ist hier der Wegbereiter auf Jesus hin. So, jetzt kommt's, um was es heute Morgen geht. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Meister, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Soweit der unspektakuläre Text aus Johannes 1. Jetzt gebe ich euch 5 Minuten, mal denken, was könnte man da in der Predigt denn heute Morgen vermitteln, verkündigen, wenn ihr hier vorne stehen würdet. Der Rest geschieht jetzt gruppendynamisch von alleine. Ich werde euch nicht einteilen. Ich sehe viele Fragen. Ihr wollt immer beteiligt sein im Gottesdienst. So, jetzt, los geht's. So, ihr diskutiert noch rege und eifrig, ihr dürft so langsam zu Ende kommen. So, ihr Hübschen. Was ist denn eure Essenz aus dem Text hier raus? Wer würde seine Gedanken kurz teilen? Ich kann es von vorne wiederholen oder euch das Mikro geben. Markus?
Ja, das sehen, ne? Also,
wenn wir Jesus nachfolgen, werden uns die Augen aufgetan. Okay. Noch ein paar Gedanken von euch.
Was anderes wünschen können. Also er fragt, was sucht ihr?
Was sucht ihr?
Ich suche meinen Schlüssel, den ich verloren habe. Den Kindern, der hat das Geld heute, damit ich wieder bringe. Nee, oder irgendwie Friede, Glück.
Ja. Ja.
Und das ist halt, ich glaube, inhärent wissen sie, ich will halt wissen, immer wieder zu Jesus zu kommen, weil bei ihm finde ich das automatisch. Also wenn ich bei ihm bin, ja, habe ich automatisch das Glück und die Erfüllung.
Okay.
Und das Wichtige ist aber, immer wieder den Anschluss zu haben, zu wissen, wie kann ich zu Jesus kommen.
Also ich wiederhole es kurz für die daheim, weil die hören das nicht, Marius. der Schlüsseltext ist eigentlich, wo wohnst du? Haben die doch irgendwas gefragt, irgendwelche Dinge, die sie von Jesus wollten, wo er gefragt hat, was wollt ihr denn? Und in diesem Finden und Aufsuchen von Jesus ist genau der Schlüssel, um dahin immer wieder reinzukommen. Okay. Jane? Das tut nicht. Eigentlich wäre es geschickt, ihr hättet es. Aber jetzt passt mal schon auf. Das war nicht eingeschaltet. So. Weil dann könnt ihr es direkt formulieren.
Also mir kam, dass Johannes hier Social Engineering macht, denn er führt seine Jünger zu Jesus. Wenn wir den Kontext sehen, ist, Jesus war erst einen Tag vorher vorgestellt worden. Und vermutlich waren nicht seine Jünger alle immer dabei, wenn er dort am Jordan getauft hatte. Aber Johannes' Aufgabe, Jesus den Weg zu bereiten und ihn bekannt zu machen. Und wie gesagt, keiner wusste, wer Jesus war. Er hat immer gesagt, da kommt einer, tauft euch und so weiter. Und es war ganz frisch und die Jünger müssen total begeistert gewesen sein, weil das ist der, von dem Johannes seit Jahren erzählt hat, der kommen würde. Und jetzt sind wir vielleicht die Ersten, die mal die reinschnuppern können und sagen, jetzt haben wir Zeit mit dem, auf den wir so lange gewartet haben. Also ich finde diese Begeisterung, ich sehe so diesen Begeisterungsaspekt auch, dass hier eine Übergabe stattfindet von den Jüngern vom Johannes, der sie langsam in Richtung Jesus schiebt, weil das würden seine Jünger werden, die die Welt verändert haben am Ende.
Also ich sehe, das Zentrale ist die Nachfolge hier in diesem Text.
Danke, Sigi. Die Rebecca noch.
Ja, wir hatten eher noch ein paar Fragen, weil rein generell, wenn jemand sagt, was sucht ihr, ist die Antwort, wo wohnst du, jetzt nicht augenscheinlich die passende Antwort. Das war so das eine. Und das andere war, dass ja eigentlich steht, dass Jesus keine Wohnung hatte, keinen Platz, wo er sein Haupt hingelegt hat. Da steht aber drin, wo er wohnte, also wo wohnte er gerade. Und eine Sache war noch so zu sagen, seht, das ist das Opferlamm. Und wir laufen dem Opferlamm hinterher, was Blutiges ist, mystisch vielleicht. Ist interessant, dass man dem Opferlamm hinterherläuft.
Wow, danke. Über alle anderen Gedanken dürft ihr euch nachher beim Kaffee unterhalten. Ja, ehrlich, also das Wetter und Wahler kommen sowieso, wie sie wollen. Aber es bewegt uns schon lange. Wie können wir einen Gottesdienst feiern? In einer großen Runde und trotzdem ist jeder irgendwie beteiligt, dass er ein Thema bewegt und nicht nur von vorne hört. Und das sind zwei Dinge. So ein einfacher Text, was steckt alles drin? Wenn man fragt, hey Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? Ist das Opferlamm? Ist die Übergabe von Johannes dem Täufer zu Jesus? Oder die komische Antwort, wo Jesus fragt, was wollt ihr? Und die fragen, wo wohnst du? Also ist das jetzt jüdisch? Ist das unseres? Und was steckt so dahinter? Ich bringe euch meine Gedanken zu dem Text mit, was mir wichtig geworden ist. Sie stammen nicht nur von mir, hat mich jemand anders draufgebracht, aber habe es so verinnerlicht, wo ich denke, ich möchte dahin. Und es geht tatsächlich um Nachfolge. Es geht um die Frage, wie Menschen in die Nachfolge von Jesus finden und wie wir das als Gemeinde praktisch leben. Und es muss uns irgendwie als Gemeinde beschäftigen, wie Menschen in die Nachfolge von Jesus kommen. Der Himmel tobt schon. Ich bin gerade im Alpha-Kurs drin, so mitten quer eingestiegen übers Wochenende und lebe Menschen, die auf dem Weg sind. Eine ist schon getauft, aber kennt die Grundlage noch nicht. Und es beschäftigt mich, wie, auf welche Art laden wir Menschen in einer Beziehung, in der Nachfolge mit Jesus ein? Und aus meiner Sicht gibt es zwei Wege, wie man das tun kann. Ich bekomme heute Morgen eine Wahl. Vor der Wahl. Wobei Jesus lebt uns vor. Es sind wie zwei Herzenshaltungen. Ich habe es mal so ein bisschen verzerrt dargestellt, konnte es breitbandmäßig nicht besser auflösen. Wie so zwei Lebensstile auch. Und wenn wir schon bei dem Wort sind, wie zwei Kulturen, die ich so im Gemeindekontext ich vorfinde. Manchmal durchmischt sich es ein bisschen, aber ich möchte es heute Morgen polarisierend mal uns zeigen. Es gibt wie zwei Wege, wie wir das als Gemeinde leben können, wie wir Menschen in Nachfolge führen. Und letztendlich ist es ein Weg, der an unserem Herzen drin ist. Und bevor ich auf den Weg eingehe, den Jesus uns in dem Text zeigt, ich komme gleich wieder auf den Bibeltext zurück, möchte ich euch den anderen Weg vorstellen. Und ich werde es tun heute Morgen an drei Begriffe. Heute wird es ganz einfach. Ich habe drei Begriffe, die beide Wege beschreiben. Und die drei Begriffe in der ersten Reihenfolge sind Glauben, Vertrauen, Dazugehören. Glauben, Verhalten, Entschuldigung, und Dazugehören. Was steckt es da dahinter? Was meint jetzt der Peter da damit? Wenn jemand Neues zu uns kommt, wie erlebt er denn uns? Stellen wir ihm die Fragen, hey, wir erzählen dir, was wir so glauben und glauben ein bisschen das, was wir auch glauben und dann verhalte dich so, wie wir uns auch verhalten und dann gehörst du uns dazu. Also komm in VfB-Fanblock, zieh dich an, wie wir uns anziehen, sei davon überzeugt, dass der VfB die beste Mannschaft der Welt ist und dann kriegst du die Dauerkarte im Fanblock bei uns. Und ich habe den Eindruck, viele Gemeinden, und ich projiziere jetzt nicht das als Aussage auf uns, dass es bei uns so ist, sondern nur als Möglichkeit, dass wir da immer wieder reinfallen können. Dass wir im Herzen drin wie so einen Prozess haben, der heißt, wenn da jemand reinkommt, das soll sie erstmal wissen und übereinstimmen mit dem, was wir hier so denken. Dem erzähle mir, was unsere Ideologie ist, was wir glauben und gleichzeitig erwarten wir innerlich, dass er genau zu all dem sofort zustimmt. Und wenn er dann dem zustimmt, merken im Gespräch, ja, wir sind so eine Wellenlänge, dann implementieren wir so kleine Erwartungshaltung, dass er sich jetzt auch entsprechend verhält. So, wir werden das dann auch ein bisschen so kontrollieren, mal gucken, unseren Verhaltenskodex dir vorstellen, wenn du möchtest, wir trugen den auch aus. Unsere Gemeinde, der liegt im SharePoint. Und dann drucken wir das aus und wir hängen ihn da hinten hin, unser Verhaltenskodex. Und wenn du glaubst, dass wir glauben, der gleichen Überzeugung bist, wie wir überzeugt sind, du unsere Bedingungen erfüllst, die wir über einen Verhaltenskodex definiert haben und du dich auch bewährst da drin und wir ab und zu mal so nachfragen, zu dir heimkommen und das dann alles okay ist, dann steht der Mitgliedschaft in der offenen Tür nichts mehr entgegen. Dann darfst du dazugehören. Und dann heißen wir dich hier ganz, ganz herzlich willkommen. Und natürlich ist das alles übertrieben und verzerrt dargestellt. Jetzt haben wir ein bisschen besser übel sollen noch, um das noch ein bisschen drastischer rüberzubringen.
Wir haben ja Gäste, die sind zum ersten Mal
da. Ja, das ist gut, ich löse es ja auch gleich auf. Aber wisst ihr, Leute, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir in eine Gemeinde reingehen, da wird das alles nicht ausgesprochen. Würde mir hier nie aussprechen, also für alle, die hier zum ersten Mal da sind, wir haben sowas nicht. Und wir würden über sowas auch nie aussprechen. Mir geht es darum, was in unserem Herzen losbricht. Mir geht es darum, was wir als Atmosphäre ausstrahlen. Mir geht es darum, wirklich, ob wir eine Offenheit haben oder ob wir glauben, was wir glauben. Verhalte dich entsprechend, dann darfst du dazugehören. Ob das ein Stück weit unser Paradigma über viele Jahre geworden ist, wo wir das vielleicht selber erlebt haben. Und ich verurteile das jetzt nicht, wisst ihr, ich habe das jahrelang so gelebt. Weil das ganze Vorgehen hat ja einen Vorteil auch. Wir vermeiden Chaos. Da kommen nur Menschen zu uns, die genau unserem Paradigma entsprechend und da gibt es die wenigsten Schwierigkeiten. Zumindest so rein äußerlich. Ja. Komm gleich auf Jesus zurück. Also der hat schon gewusst, auf was er sich einlässt, wenn er seine 12 Yogis da beruft. Ja. Der eine wird noch in Verrate wegen Kohle mit allem drum und dran. Es verhindert, dass unser schönes, bequemes Wohnzimmer so durcheinander kommt, wenn wir sicherstellen, dass nur Menschen in die offene Tür kommen, die nach unserer Spur laufen. Das Tragische dabei ist, wir werden dann die Welt niemals erreichen. Und wisst ihr, es gab jemand, das schon ein paar Mal erzählt, der wurde zu einem ganz berühmten Maler, der Van Gogh. Aber das war nicht seine Ursprungsberufung. Der junge Mann war Erweckungsprediger in Amsterdam, war im Rotlichtmilieu unterwegs, Prostituierte kamen zum Glauben, Kohleindustrie, was dort in Amsterdam auch überall war, das waren keine schönen Bedingungen und keine schönen Lebensverhältnisse. Das war eine Unterschicht, wo der Van Gogh reinging und es gab eine Erweckung. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat diese stinkige, verruchte, im Lebensstil hinter sich habende Menschen in die Kirche mitgebracht. Und die Mittelschichtkirche in Amsterdam, die wollten das nicht. Jetzt bringt der junge Mann Menschen mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Die müssen wir vielleicht zuerst mal oben in den Badewand stecken, bevor sie hier stinkend reinkommen. Die müssen wir zuerst mal richtige Klamotten angeben, deine Flittchen, weil so kannst du nicht in den Gottesdienst kommen. Und sie haben nicht nur die Türe verschlossen, als er mit den Menschen kam, sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn schlecht gemacht. Sie haben den Van Gogh Lüge über ihn verbreitet, dass der junge Erweckungsprediger, wo die tiefsten sündigen Menschen zum Glauben kamen, keinen Raum in der Kirche hatte. Und er wurde depressiv. Und er hat es begonnen, was er schon immer gemacht hat, nämlich zu malen. Und irgendwann hat er sich das Leben genommen, an der Stelle, wo er sonst über Jesus gepredigt hat. Und das ist für mich so eine tragische Geschichte, wo ich denke, das darf uns nicht passieren. Das darf uns als offene Tür nicht passieren. Das darf uns nicht passieren. Ich weiß nicht, wer halt morgen hier die Treppe hochkommen dürfte, wo man, zuerst mal so, da kommt jetzt niemand. Marius guckt gerade schon rüber. Aber so im Herzen zu prüfen, wie würde ich reagieren, wenn welche Menschen hier reinkommen? Hätte ich immer ein offenes Herz? Oder habe ich innerlich so einen Prüfstein, was der mit sich bringt, was der glaubt, wie der sich verhält, das passt gar nicht zu uns. Und wir fördern gerade unsere Teens. Ja, was ist, wenn die jemand mitbringt, der gerade völlig konträren Lebensstil hat? Der Drusse eine raucht und kifft, wie beim Alpha-Kurs, man müsste so viele Pausen machen wie noch nie. Silke, ich habe keine Ahnung, also dass man am Abend 5-mal eine Raucherpause machen muss, während dem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen, während dem Vortrag, nach dem Vortrag. Ja, aber wenn ich da drin sitze und ich beginne das Verurteilen, dann habe ich alles verloren, was ich jemals verlieren könnte. Und ich glaube, der Weg ist ein Weg des Verurteilens. Ich bringe ihn gleich nochmal. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen auf Jesus zu gucken. Und wisst ihr, das heißt jetzt nicht, wenn wir die drei Begriffe gleich ein bisschen anders anordnen, dass Glaube nicht wichtig wäre. Das heißt nicht, dass das Verhalten, wie wir uns gegenseitig verhalten, nicht wichtig wäre. Das wäre ein völlig falscher Umkehrschluss. Ich bitte euch, das nicht rauszuhören. Aber die Reihenfolge ist aus meiner persönlichen Sicht die falsche, die mir hier aufstellt. Und deshalb die Kultur im Reich Gottes, wenn ihr einen Predigtitel wollt, der heißt Komm und sieh. Komm und sieh. Und ich habe es jetzt mal einfach vertauscht und ich habe einen Vorschlag für eine neue Reihenfolge. Immer noch die drei gleichen Begriffe. Und das ist das, was ich bei Jesus sehe. Dazugehören als allererstes. Und dann kommt der Glaube. Und aus dem Glaube das Verhalten und die Veränderung. Ach, jetzt habe ich den Text nicht nochmal drin. Ich gehe mal schön zurück. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Meister, erwiderten sie, wo wohnst du? Lass uns mit dir Zeit verbringen. Jesus, ich möchte sehen, ich möchte dein Leben schmecken und spüren. Ich möchte dich wahrnehmen, Jesus. Ich habe dich jetzt erlebt, vielleicht nur den einen Tag, den anderen Tag. Ich nehme was wahr in dir. Lass mich dazugehören. Lass mich bei dir sein. Das war der tiefste Wunsch von den Jüngern, wo Jesus sie fragt, was wollt ihr denn? Und er sagt nicht, jetzt geht hin zum Jordan, wascht euch mal ab, dann machen wir noch so einen Glaubenscheck, ob ihr das Alte Testament auswendig kennt, weil ich bin ja auch Rabbi, also Jesus war Rabbi, der war voll drin, der wusste alle Zusammenhänge, der hatte keinen Check-up gemacht mit den Leuten, die ihn gefragt haben, sondern komm mit mir, dann werdet ihr sehen, wo ich Wohnung habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht in der Wüste dann war oder ob es ein Häusle gebaut hat. Jesus, da steht jetzt da nicht drin. Und mit Wohnung habe drum und dran. Aber er sagt, komm mit, dann werdet ihr sehen. Und sie waren den ganzen Tag bei ihm. So, hier bin ich. Und Jesus hat genau das gesagt. du darfst zu mir dazugehören. Und der Rest, da sind wir auf dem Weg miteinander. Jesus lädt diese Jünger, unvollkommene Jünger ein in seine Nachfolge, und zwar ohne irgendeine Bedingung zu erfüllen. Und im Lauf der Monate, im Lauf der Jahre hat sich ihr Leben so verändert, dass sie die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Da gab es eine Herzensveränderung in der Gemeinschaft und in der Beziehung mit Jesus. Dass der Weg ein paar Konsequenzen mit sich bringt, mit dem schließe ich ab heute. Weil der bringt ein paar Dinge mit sich, mit denen wir umgehen können müssen. Aber ich sehe den Weg nicht nur bei Jesus, wo er seine Jünger beruft. Ich sehe den Weg auch bei einem Zachäus. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, wo der kleine Zachäus oben saß, weil er Jesus sehen wollte, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Und so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Sagten sie. Und Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Er nahm Jesus bei sich auf. Draußen haben sie sich maulfußlich geschwätzt über den Jesus. Da ist er bei Sünder, da ist er bei Huren, da ist er bei Zöllner. Jetzt ist er beim Zachäus drin. Und wo das Abendessen vorbei war und Jesus kam heraus, da war Zachäus ein veränderter Mensch. Und das sehe ich durch und durch. Und mir geht es nicht darum, ich glaube äußerlich stimmen wir dem alle zu, mir geht es heute um unser Herz. Ist mein Herz, mein Peterherz so, dass es sagt, du darfst zuerst mal dazugehören, du bist hier herzlich willkommen. Ist es die Botschaft an Menschen, die hier in der offenen Tür zum ersten Mal da sind? Und heute sind ein paar da, die zum ersten Mal da sind. Ihr seid hier herzlich willkommen. Wir haben ja keinen 10-Punkte-Plan dahinter, der da Lebensveränderung auf dem Schirm hat. Du darfst uns hier kennenlernen. Mit dem muss es für mich persönlich losgehen. Du darfst hier zu Hause sein, Teil von dieser Gemeindefamilie sein. Du darfst sehen, was in unserem Herzen ist. Und wenn es dich interessiert und du Fragen hast, was denn bei uns anders ist, dann lass uns darüber reden, was unseren Glauben ausmacht. Dann lass uns darüber reden, was unsere Werte ausmacht. Und wenn dich das inspiriert und motiviert, und da bin ich davon überzeugt, dann ist das Verhalten am Schluss ein Abfallprodukt dessen, was im Herzen passiert, oder? Und ich glaube, deswegen die zwei Gegenüberstellungen. Jemand kann äußerlich sagen, Herr Clark, gefällt mir, bin ich voll einverstanden. Und ja, ich verhalte mich auch entsprechend, das strengt sich an. Und dann gehört er dazu, aber ob im Herzen was passiert ist, keine Ahnung. Aber mit Jesus Zeit zu verbringen, hier in unserer Gemeindefamilie dabei zu sein, um dann zu entdecken, was wir glauben und um dann im Herzen verändert zu werden, das ist so meine Hoffnung heute Morgen für mich und für uns, dass das unser Weg ist. Und die Frage ist nicht, was sprechen wir aus oder was schreiben wir schriftlich fest, sondern was strahlen wir aus, weil es in unserem Herzen ist. Aber dieser Weg, der ist auch risikoreicher. Das könnte ein paar Dinge bedeuten, wenn wir sagen, ja, vom Herzen her ist es unser Wunsch als offene Tür, dass Menschen hier zuallererst mal ankommen dürfen. Dass Menschen hier Teil der Gemeinschaft sein dürfen, ohne dass sie sofort mit allem übereinstimmen, was wir hier predigen, denken und leben. Ohne dass ihr Verhalten gleich so ist, dass es uns gut damit geht. Das bedeutet, dieser Weg, und das hat Jesus vorgelebt, der ist viel individueller. Er ging mit jedem seiner Jünger unterschiedlich um. Der hat ihn nicht wie bei mir im Geschäft alle über den Kamm geschert. Wir kriegen jetzt Ansage, 60% wieder vor Ort arbeiten, egal ob ich das schon lange mache oder nicht, ob das meine Arbeit individuell zulässt oder nicht. Wenn irgendjemand immer Schwierigkeiten hat, was zu regulieren, dann kommt die große Gießkanne bei uns im Geschäft. Und Jesus geht nicht mit der großen Gießkanne über seine Jünger, das macht er nicht. Er nimmt sich Zeit, jeden Einzelnen individuell zu begleiten. Er nimmt sich Zeit als Personal Coach von den 12, manchmal in der großen Runde, manchmal mit 3, um persönlich Gespräche zu führen. Dieser rechte Weg, da ist Kommunikation gefragt. Der ist echt aufwendiger. Aber ich glaube, es ist der Weg, wo Menschen sich willkommen fühlen und wo sie durch Neugierde was kennenlernen und es ihr Herz verändern wird. Und ich habe unseren extrem wichtigen Bibelvers von Paulus dabei, der uns dabei hilft, und das ist dann so das Finale, mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich umzugehen, wenn wir uns dahin bewegen, von dazugehören, zum Glauben und dann zum Verhalten. Und dieser Vers steht im 1. Thessalonicher. Dort schreibt Paulus Folgendes. Ich habe heute Morgen eine Mischung gemacht. Ich hoffe, ihr Theologen unter uns, ihr verzeiht mir das. Ich habe die neue Genfer mit Neues Leben vermischt, um den Inhalt zu verstärken. Und dort schreibt Paulus Folgendes. Weist die Unordentlichen zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Tröstet die Kleinmütigen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Nehmt euch der Schwachen an und helft ihnen. Und seid langmütig und habt Geduld mit allen. Also Paulus spricht hier drei unterschiedliche Personengruppen an. Und ich glaube, jeder von uns ist mal in einer anderen Personengruppe drin. Er spricht hier von den Kleinmütigen, von Menschen, die wenig Selbstvertrauen haben, die vielleicht gerade auch eine psychische, schwere Situation durchgeht. Und er sagt, Mensch, helft ihnen, baut sie auf, ermutigt sie. Da brauchst du Trost, da brauchst du Zuspruch. Da brauchst du was ganz anderes, wie jemand, der vielleicht schon 20 Jahre in der Gemeinde ist, im Lobpreis vorne steht und einen Scheiß in seinem Leben baut, den er eigentlich nicht bauen sollte. Da sagt der Paulus, also solche Menschen, die reif und gestanden im Glauben sind, die dann irgendeinen Blödsinn bauen, der eigentlich nicht gebaut werden sollte, also die dürft ihr einmal zurechtweisen. Aber nicht jemand, der frisch die Tür hier betritt, zum ersten Mal da ist und wir heben ihm gleich unseren Verhaltenskodex unter die Nase, dass man auf unserem Gemeindegelände nicht rauchen darf, sondern dann gehst du bitte vorne auf die Straße, wo es dann keiner sieht, dass du zu uns gehörst. Ja? Also, ich verstehe den Ansatz. Es geht nicht darum, äußerlichen Verhalten Menschen aufzuzwingen, dass sie sich hier willkommen heißen. Ich spinne jetzt mal ein bisschen. Es geht auch Praxis. Jetzt sitze ich da als Neuer. Und dann stehen die beim Lobpreis alle auf. Und dann muss ich jetzt auch aufstehen. Und dann sind Menschen verunsichert. Und dann beginnen sie sich so zu verhalten, dass sie mit dazugehören. Wenn jemand Beziehung sucht, weil er irgendwo isoliert ist und sucht Anschluss an eine Gemeinschaft, ich kenne es von mir, der wird sich anpassen und all das tun, was die Gemeinschaft fordert, damit er dazugehört. Völlig unabhängig davon, ob er in seinem Herz sich irgendwas verändert hat. Und ich möchte das nicht. Mein tiefster Herzenswunsch ist, dass wenn jemand hier reinkommt, dass er das spürt und wahrnimmt, er darf hier zuallererst mal sein. Und es gibt hier mal keine Erwartung, mit irgendwas zu übereinstimmen oder sich irgendwie zu verhalten. Und wenn so jemand Schwaches kommt, der braucht Hilfe. Der braucht zuerst mal Unterstützung statt Belehrung. Der braucht zuerst mal vielleicht, keine Ahnung, ganz praktische Hilfe bei manchen Themen, bevor man ihm über das Evangelium irgendwas erzählt und dass er gerade im Ehebruchleben eigentlich einen Scheiß baut. Und das möchte ich uns und durch den Text von Paulus hier mitgeben. Wenn wir das zulassen und wollen, dass die Menschen sein dürfen, egal wie sie sich verhalten, dann wird es mitbringen, dass wir jeden Einzelnen ganz unterschiedlich betrachten, mit ihm im Gespräch sind. Dann müssen wir es als Gemeinde auch aushalten, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen vielleicht unterschiedliche Konsequenzen haben. Das ist die Ermutigung von Paulus an uns heute Morgen. Jo, aber mit alle, und das gefällt mir, also wenn alle steht, meint auch alle, also mit alle seid geduldig und langmütig. Ja? Also hey, offene Tür, habt einen langen Atem. Der eine braucht ein bisschen länger, bis sich manches verbessert, der andere geht schneller. Habt mit allen Geduld und einen längeren Atem. Das ist meine Abschlussfolie. Welchen Weg wollen wir miteinander gehen? Ich nenne es bewusst so diesen religiösen Weg, wo es um äußere Übereinstimmung geht, wo es um einen Verhaltenskodex geht und dann dazu zu gehören. Und wie gesagt, mir geht es nicht um die Inhalte, sondern um die Reihenfolge. Oder haben wir es auf dem Herzen, einen Raum zu schaffen, in unserem Herzen als offene Tür, wo Menschen sein dürfen. Und sie haben sofort das Gefühl, ich gehöre mit dazu. Und sie dürfen dann entdecken, was uns wichtig ist. Und warum wir so leben, wie wir leben und welche Frucht es bringt. Welche Stärke dahinter steckt. und dass sie dann in ihrem Herzen transformiert werdet und ihr Leben sich verändert. Danke für euer Zuhören. Bis hierhin.